So ein bisschen wie Dieter Thomas Heck, diese Dinger, ne? Früher Hitparade, Berlin, Samstagabend runter, hast du dir gegriffen, da warst du richtig stolz, so ein Mikro in der Hand zu haben.
Jetzt macht sie doch nicht älter, als du bist.
Tobi.
Eine unbekannte Stimme.
Wer ist der Mann? Wer ist das?
Ein alter Medienprofi und deswegen wundere ich mich, dass er sich hier über die modernen, über die hochmodernen Mikrofone wundert.
Ich finde das einfach schön.
Wo
das
ist Waggy?
Unverkennbare Stimme.
Und wer ist der Mann?
Waggys kleiner Bruder.
Im Geiste.
Der Zauberlehrling.
Genau. Ich habe noch gar kein Foto von dem V aus Rodenkirchen, aus dem Forst Botanischen Garten geschickt. Den höre ich aber beim Hundegang allen Ernstes. Der schreit wie ein schreiendes Kind. Den höre ich jeden Morgen.
So, jetzt hast du ein V neben dir sitzen und heute Abend, wenn du mit dem Hund rausgehst, denkst du, wenn du diesen blauen V siehst, einfach an mich.
Und das ist der Showdown. Der V trifft die Höhner, den Höhner.
Wer ist denn überhaupt dieser V? Das und mehr klären wir jetzt im Audiobeweis der Dritte Liga Podcast. Herzlich willkommen zu Folge, Yannick, du hast aufgepasst, Nummer 15?
Ja.
Boah, weiß ich gar nicht. Was zählt man? Ja, 15, boah.
Wenn es einen Mann gibt, der für Zahlen verantwortlich ist in dieser Runde, dann bist du das.
15.
Ich habe uns am Samstag auf dem Weg nach Duisburg im Auto gehört und da war es Folge 14.
Sweet 15.
Jetzt habe ich hochgerechnet, dann muss es jetzt so roundabout 15 sein.
Dann sind wir jetzt bei Folge 15. Entschuldigung für die Verspätung, dass wir erst am Mittwoch rauskommen. Der Dienstag war, sagen wir mal, schwierig umzusetzen, aus karnevalistischen Gründen. Und genau deswegen sitzen wir heute auch in anderer Konstellation da. Ich stelle kurz die Runde vor. Markus Höhner, bekannter Mann. Yannick Barkic, bekannter Mann. Mein Name ist Tobi Schäfer. Und
bekannter
dann
Mann.
Verzichten wir heute mal auf Thomas Wagner und haben Stefan Fuckert bei uns. Wir freuen uns sehr. Hallo Stefan.
Hallo Stefan, willkommen. Im Irrenhaus.
Ich bekomme kein Wort raus. Ich bin so stolz, hier sein zu dürfen.
Fühlst du dich als Notnagel?
Der wird rot.
Ich kann Wagner nicht ersetzen, überhaupt nicht. Ganz ehrlich, ich habe zwei Titel weniger auf dem Konto. Was soll ich machen? Also, wie soll ich die Rolle auch ausfüllen?
Aber wo
ist
Wagner?
Ich kann Markus Höhner nicht beleidigen heute.
Doch.
Also man muss
da finden wir
eine. Ich glaube, man muss kurz dazu sagen, Stefan Fuckert, auch ein eloquenter Mann bei Magenta Sport, der häufig in den Stadien ist, zum Beispiel auch am Samstag im Stadion war bei Kaiserslautern gegen Zwickau. Also du bist bestens vorbereitet auf alles, was wir hier gleich besprechen werden, glaube ich.
Und der vielseitigste von uns, weil als Moderator und Kommentator. Meine einer kann man ja nicht vor eine Kamera stellen, wenn dann schon nur.
Problem ist, man will das für die Statistik nicht machen, sonst würden nur Frauen zuschauen.
Ach du liebe Güte.
Aufmerksame Hörer wissen, du hattest ja schon mal einen Cameo-Auftritt sozusagen und hast ja schon mal als V am Steuer was zur Lage in Kaiserslautern gesagt und warst dann Sexiest Magenta Alive.
Sexiest Magenta Alive. Ich erinnere mich dran, ja. Und ich hab mir das übrigens auch nochmal angehört und ich muss sagen, das ist Wahnsinn. Das, was ich damals vor, was waren es, 5 Wochen, 4 Wochen gesagt habe, ich kann es eigentlich streichen.
Ja.
Ja.
Schon wieder alles anders, ne?
Ja.
In Kaiserslautern.
Steht für meine Inkompetenz.
Das war nach Groß Asbach, das erste Spiel nach der Winterpause und jetzt ist alles anders.
Jetzt ist alles anders.
Da war auch Gary Ehrmann noch im Amt.
Warum gibt es eigentlich heute kein Zitat? Ich hätte nämlich jetzt eine Wette gehalten, mit welchem Zitat du beginnst. Soll ich eins raushauen?
Ja,
mal anfangen.
Ja, mach. Ich hatte nämlich keine Lust, eins rauszusuchen.
Der ist immer noch karnevalistisch völlig durchgepumpt hier. Und es gibt übrigens heute kein Quiz, aber das ist, weil Veggie nicht dabei, sonst wird er uns ja die Ohren voll jammern, weil keine Chancengleichheit da war. Das Zitat. Den hätte ich als Verantwortlichen 3-mal hochkantig im Dropkick vom Betze geschossen. Wer war das?
Ich habe es eben noch gelesen, ja. Tim Wiese war es, ne?
Ja. Genau, Tim Wiese und jetzt seid ihr wieder im Ball.
Ah, das wollte ich auch lesen, aber es war Bild Plus. Ich habe einen Bild Plus Account.
Es gibt ja auch immer noch dieses Papierding. Weil ich wieder mit der Straßenbahn gekommen bin, habe ich es mir tatsächlich eben käuflich erworben.
Weißt du, totes Holz hier verursachen, aber mit der Straßenbahn kommen. Das ist aber auch irgendwie
Doppelmoral. Ja, trotzdem,
das
rechnet sich.
Das aber
rechnet
das ist klimaneutral. Plus, minus, null, ne?
Ja, kleiner Vorteil noch, wenn ich mit der Bahn komme. Und ich bin noch besser vorbereitet, weil ich noch die Spobi gelesen habe.
Die Spobi.
Ich lese natürlich sonst auch den Kicker. Oh Gott.
Nein, du liest sonst den Key.
Den Key.
Key. Und die B.
Obi. So, haben wir noch andere Sportzeitschriften, die wir nennen müssen?
Sport1.de. Bitte einfach, weil.
Gibt es auch als
Powered.
Als Ausdruck?
Nein, aber du kannst ja über die Seiten zu Hause ausdrucken.
Ja, wollen wir über Kaiserslautern reden? Weil wir gerade so schön angefangen haben mit dem Zitat von Tim Wiese. Das ist natürlich auch so ein Ding. Ich würde mich natürlich mit niemandem anlegen, der Tim Wiese kennt. Das könnte böse enden.
Hör mal, wie er das umsetzt, ne? Ja. Ich würde ihn hochkantig im Dropkick jetzt Schommers einmal auftitschen lassen und runterkicken.
Ich wollte den Betze runter. Du Schommers, ne?
Ja, natürlich.
Immer Tim Wiese, wenn Tim Wiese einen Ölwechsel machen will an seinem Auto, dann zerdrückt er das Auto mit der bloßen Hand und fängt unten das Öl auf. Aber wohnt er da noch in der Nähe?
Das weiß ich, er kommt ja ursprünglich hier aus der Region, aus Bergisch Gladbach.
Ex-Fortune.
Ja.
Der genau. Wiese.
Genau.
Ja.
Aber selbst geprägt eben von Gary Ehrmann. Gary Ehrmann, hohe Torwartschule. Und um dann jetzt mal ernsthaft zu werden, das war natürlich eine Mega-Nachricht. Also auch wenn du heute über die Jahre da hinkommst, einer war immer da, Gary. Und da habe ich auch schon mit den Ohren geschlackert. Und das ist natürlich ein Angriff aufs Fanherz. Es gibt ja auch eine Online-Petition jetzt schon mit 9.500 Stimmen, die sagen, er muss zurück. Also das ist jetzt heißes Pflaster, obwohl ich auf der anderen Seite auch sagen muss, wenn du ganz viele Trainer kommen mit ihrem Trainerteam, mit ihren Co-Trainern, was würde ich machen? Ich würde einen vertrauten Kollegen gerne an meiner Seite haben. Oder als Com-Assi hast du gerne einen, den du auch so magst, wo du genau weißt, so der will dir auch immer nett helfen. Ne? So, und wenn du so einen Gary hast, der turnt dir vielleicht auch gerne mal durch die Gegend und ist ein bisschen wilder unterwegs, ist das vielleicht auch schwierig?
Ja. Es ist erstmal die Frage, würde mich wirklich interessieren, was ist wirklich vorgefallen?
Ja, die Frage steht ja noch im Raum. Es muss ja anscheinend irgendwas sehr Gravierendes gewesen sein. Aber wie sie es dann jetzt endlich gelöst haben, der FCK, finde ich sehr, sehr unglücklich, weil ich frage mich immer, das sind ja alles erwachsene Menschen, warum können die sich nicht einfach intern an einen Tisch setzen und sich das dann einfach mal irgendwie ausdiskutieren?
Janik, vielleicht kurz. Hätte ich noch das Märchenbuch von meiner Tochter?
Nee, also es ist
du glaubst ja wirklich noch bei Kaiserslautern an das Gute, dass sie sich da hinsetzen. Ganz ehrlich, dieser Verein ist nicht mehr zu helfen. Nein, das ist genauso passiert, wie es passieren musste in Lautern.
Nämlich vielleicht ganz kurz zum Hintergrund für die, die nicht jeden Tag sich mit Kaiserslautern beschäftigen. Die offizielle Begründung des Vereins, warum Gary Ehrmann entlassen wurde, ist, es sei mehrfach durch Gary Ehrmann zu massiven, substanziellen Beleidigungen, Arbeitsverweigerungen und Drohungen gegenüber dem Trainerteam gekommen.
Man muss aber eindeutig sagen, Gary Ehrmann hat sich selber erklärt und hat gesagt, das ist eine Lüge, das ist so nicht. Und dann steht natürlich Aussage gegen Aussage.
Genau, also unabhängig von dem, was jetzt passiert ist oder was nicht passiert ist, also finde ich die Kommunikation, die da stattgefunden hat vom FCK, finde ich sehr, sehr unglücklich. Und auch die Tragweite dieser Entscheidung ist krass, weil man das höchste Gut, wovon ja viele immer sprechen, das sind ja die Fans, davon spricht ja auch Merck, deswegen kriegen wir auch unsere Lizenz und all so ein Kram. Also das höchste Gut wird angegriffen, die Fans sagen, wir werden nicht mehr Mitglieder oder wir entziehen unsere Mitgliedschaft, wir kommen nicht mehr. Das ist schon echt krass jetzt.
Ist es nicht eine Geschichte, also es gab jetzt beim Training auch ordentlich Gegenwind, da waren 500, 600 Leute, es mussten Streifenwagen auch vorfahren, weil die den Schommers natürlich richtig beschimpft haben. Aber ist es nicht eine Geschichte, die man dann eigentlich erstmal versuchen sollte, intern zu regeln, wenn sowas passiert? Also wenn es so schlimm war und man keine andere Lösung sah, dann kann man es ja auch irgendwie anders kommunizieren, aber so eine Schlammschlacht anzuzetteln, in der jetzigen Situation des Vereins vor allem, das tut ja keinem gut. Also es gibt ja nur Verlierer jetzt quasi.
Das ist ja das, was Janik gerade eben auch meinte, Mensch Leute, ihr müsst reden, ne? Weil das musste ja jedem klar sein, dass das in der Außendarstellung für den Gesamtverein eine Katastrophe ist und vor allem, sie tun den Ehrmann raus und wer bleibt? Schommers. Und wen haben sie damit geschwächt? Natürlich Schommers. Gerade erzählt, 500, 600 Leute, die gehen teilweise auf den Trainer los und das wäre einer gewesen, den du auf deine Seite ziehen musst und irgendwie übers Reden eine Lösung finden muss in der Außendarstellung, ist für mich jetzt schon mal wieder leider der Verlierer.
Aber du musst eine Entscheidung treffen, das ist auch klar, aber wenn du eine Entscheidung triffst, darf es keine Widerrede geben und das Problem ist, der Verein weiß ja selbst nicht, was er dort entschieden hat. Da sind ungefähr 30% sind dagegen, 70% dafür, dann wechselt das jeden Tag, das kann es nicht sein. Also irgendetwas muss passieren. Ich glaube auch Gary Ehrmann, an was hältst du dich denn da fest? Natürlich ist das ein Maskottchen, der ist gefühlt 4 Jahrzehnte in dem Verein drin. Er ist treu, er ist immer dabei, in guten wie in schlechten Tagen, aber er ist kein Streichelzoo-Maskottchen. Das ist schon ein Vulkan. Also ich habe ihn Groß-Asbach, Rückrundenauftakt, das ist ja toll. Ich mag ja solche Leute, die einfach auch Eier in der Hose haben und aus sich rauskommen. Groß-Asbach hat eine Einwechslung verzögert. Der steht einfach auf, brüllt einfach mal die gegnerische Bank nieder. Sich wieder hin. Ist 2 Sekunden später friedlich. Das ist wunderbar. Ja, ich glaube aber auch, dass er in der Kabine, wenn es mal nicht läuft, nicht den Mund hält. Das ist, glaube ich, auch schon mal einer, der gegen eine Küste tritt, so in Ponomarev-Stil.
Ja, da muss man aber dann auslässt. Muss man auch als FCK-Legende wissen, wo dann Schluss sein muss. Ne? Also es gibt ja immer noch einen Trainer, der einfach über allem steht und einfach die Entscheidungsgewalt hat.
Ich habe da so ein bisschen rausgelesen, dass Ehrmann da ich weiß jetzt nicht, ob es inzwischen schon wieder widerlegt ist, dass er hinter im VIP-Bereich dann auch noch mit irgendwelchen, klar, sind das ein paar Business-Leute, die dann da rum sind und so, ja, wie ist es denn, Gary, läuft nicht, nee, schau mal, es kann nicht, weiß nicht. So hörte sich das an für mich. Das geht natürlich nicht. Du musst dann wirklich in so einer Situation wirklich den Mund abschließen, reingehen, holst dir ein Bier, machst den, nichts sehen, nichts hören, nichts wissen. Das musst du machen in dieser Situation. Da kannst du nicht als Maskottchen mit 4 Jahrzehnten ankommen und sagen, ja, hast recht, kann auch nichts.
Ecken und Kanten ist alles cool. Ja. Und ich würde auch immer denken, du musst dir den Gary irgendwie erhalten. Aber jetzt, wenn man sich nur mal reindenkt, wir sagen ja gar nicht, dass es so war, das wissen wir nicht. Aber es gibt so diese Geschichte, dass es wohl vielleicht so war, dass wir, das schon mal, es kann nichts. Stell dir mal vor, das ist dann so. Und dir sagen Leute, ey, der geht hier rum und erzählt das so. Dann ist es natürlich umgekehrt auch schwierig, wenn Leute in einem Verein unloyal werden, egal ob sie 30 Jahre oder 2 Jahre da sind. Wenn es so war, dann ist es auch schwierig.
Ja. Ich stelle mir das bei Schommers auch gerade vor. Ich meine, er hat ja sowieso, die Aufgabe, die ist nicht leicht. Und eigentlich ist es auch völlig klar, dass er irgendwann an den Punkt kommt, wo es nicht mehr weitergeht. Mich würde es wundern, wenn er den Verein in die zweite Liga bringt und das ist der Halsbringer. Er wird irgendwann... wird es auch für ihn da zu Ende sein. Stell dir vor, du bist jetzt im Trainingslager. Eigentlich hört er sich das sehr, sehr harmonisch an. Und da kommen immer wieder Spieler, die unzufrieden sind, gehen zu Gary abends, ne, steht er da irgendwo hinter der Ecke, ah, Gary, heute läuft nicht. Und so, ja, hast recht, ja, aber komm, warte mal ab. Du musst geschlossen dort auftreten. Und Schommers ist einer, der fackelt natürlich auch nicht lange. Ne, im Oktober hat er Hämlein und Co. einfach mal abrasiert. Ich hatte das Spiel dann in Uerdingen, wo sie 3-0 gewonnen haben. Vor dem Spiel dachte ich echt, boah, das ist jetzt entweder du gewinnst das, oder du bist mit weg.
Ja, das war so.
Und das wusste er, glaube ich, auch. Der war kaum draußen auf dem Feld, hat sich nicht groß gezeigt. Normalerweise ist es immer einer, der mal sagt, ey, hi, alles gut, wie sieht's aus bei euch? Der war komplett in der Kabine. Ich bin hinterher in die Kabine rein, hatte Rossi, Pressesprecher, mich reingelassen wegen der Aufstellung für uns. Ich frage ihn, soll ich Gründe? Sagt er, wart mal ab. Ich hatte Gründe, ich hab's gemacht. Und er hatte Erfolg gehabt. Danach kam diese Serie mit 5 Siegen in Folge. Ich glaube, Schommers hat keinen Bock auf dieses ganze Theater dort. Er hat eh genug Theater drumherum. Und wenn da noch einer illoyal ist, haut er auf den Tisch.
Aber jetzt überleg mal, in was für einer Liga wir hier mit unserem Audiobeweis unterwegs sind. Beispiel 1. FC Kaiserslautern. Das war ein Horrorstart. Ich erinnere mich, wie Veggi nach, war das Würzburg-Heimspiel, die praktisch auch schon beerdigt hat. Die waren mausetot. Ich habe gesagt, hör mal, der Schommers ist kein Typ, der die Leute da mitreißen kann. Jetzt brauchst du so einen. Und dann kam dieses Wendepunktspiel, das du gerade genannt hast.
3-0.
Danach habe ich... Ja, und die Serie vor allem, die haben ja alles an die Wand gespielt, wie die bei den Bayern gespielt haben vor Weihnachten. Das war dann mittlerweile der letzte Sieg. Ich habe so kleine Brötchen gebacken, habe nichts mehr zu Schommers gesagt. Und jetzt kippt das über die Winterpause wieder in die völlig andere Richtung. Dass sie 2020 noch kein Spiel gewonnen haben, hätten gegen Groß Asbach an dem Montagsspiel, hatten sie Chancen, sind an Reule gescheitert. Dann gehst du mit diesem 0-0 ins neue Jahr, das ist schon alles irgendwie Mist und ab da lief nichts mehr rund. Und jetzt kommt die Ehrmann-Geschichte so, dass wir jetzt schon praktisch sagen, ach du Lieder, läuft jetzt wieder alles vor die Wand.
Ja, um es mal auf den Platz zu bringen und darum geht's ja, irgendetwas stimmt gerade nicht in Lautern. Die sind ja de facto auch am Samstag nicht schlechter gewesen. Auf gar keinen Fall. Die hatten Chancen gehabt und macht Thiele, machen Pick. Einer von beiden in der ersten Halbzeit das 1-0. Geht ein Spiel anders aus.
Das ist das leidige Problem am FCK. Ich glaube schon, dass sie im Winter richtig gut gearbeitet haben. Und gegen Groß Asbach hat man auch gesehen, dass sie leistungsmäßig in der Lage gewesen wären, wenn sie zu den richtigen Zeitpunkten die Tore geschossen hätten, einen richtigen Lauf zu starten. Auch weil die Liga, das haben wir letzte Woche schon besprochen, aktuell nicht so die Form hat, also nicht das Niveau hat. Also die hätten schon im Winter, also im Januar richtig Gas geben können, aber die haben halt die Tore nicht gemacht gegen Groß Asbach. Und dann kommst du in so einen Negativstrudel und dieses Selbstverständnis, was du hast, das kippt jetzt langsam in Selbstzweifel. Und jetzt stehen sie halt da mit Selbstzweifeln vor einem super wichtigen Spiel gegen Waldhof Mannheim, gegen den direkten Konkurrenten, der jetzt durchmarschieren könnte. Dann hast du die Ehrmann-Geschichte, also das ist echt ein Pulverfass gerade auf dem Betzenberg.
Ich finde, das hast du perfekt analysiert.
Oh, dankeschön.
Hopp oder top ja, am Samstag, ja.
Aber ein Ehrmann, der sauer ist, das kennen ja viele auch aus dem heimischen Kühlschrank. Jetzt mal angenommen.
Weißt du, wie der Ehrmann... Und da habe ich mal mit ihm drüber gesprochen, da konnte er sich selber kaum noch dran erinnern. Dann hat er gesagt, ja, das war so. Der war ja mal Ersatztorwart beim 1. FC Köln, hinter Toni Schumacher. Und der wurde aus der Südkurve, das habe ich selber gehört, Joghurt gerufen. Ehrmann, super schlau.
Keiner macht mich mehr an.
Genau, nein, Spitzname in Köln war Joghurt. Und das hat er erst selber nicht vor Augen gehabt. Er sagt, stimmt, du hast recht.
Aber jetzt mal in der Theorie, wenn Schommers irgendwann nicht mehr sein sollte beim 1. FC Kaiserslautern, ist dann eine Rückkehr von Gerry Ehrmann denkbar unter einem neuen Trainer? Weil es ist ja eigentlich offenbar nur das Ding zwischen Schommers und Ehrmann.
Ich denke ja, immer, weil wir reden immer nur über Tarzan und Typ und hin und her, ist ja eine Sache, aber der hat ja mega Torhüter geprägt, also der hat eine Referenz, was einfach wirklich sein Arbeitsfeld angeht, wenn der alles hervorgebracht hat in den letzten Jahren, und ich glaube, das alleine ist ein Grund, so einen immer wieder zurückzuholen.
Tobias Hüppel hat gesagt, wenn man an den 1. FC Kaiserslautern denkt, dann denkt man an Fritz Walter und dann schon an Gerry Ehrmann.
Tim Wiese hat gesagt, der FCK sollte sich schämen.
Ecke, Ottmar Walter. Alle vergessen, ne? Wenn Ehrmann schon hinter Fritz Walter kommt, wahrscheinlich kannte Sippel keinen anderen.
Die stehen auch im Kreisverkehr in Kaiserslautern, wenn du in Betzenberg hochfährst.
Unten an diesem...
Ja, wieder. Weißt du, wieder.
Also der Fanshop ist doch da drin.
Ich oute mich jetzt einfach mal, mich nimmt das tierisch mit. Ja, wir sind am Samstag ICE, Regionalexpress rüber, und allein der Gang hoch auf den Betzenberg, da durch diese Hochhausschlüssen, dieses kleine Tor da, das ist... Ich finde das... Also mich nimmt das mit, ich bin dann absolut in Spiellaune, bis ich oben bin.
Bist du jetzt auch passionierter Bahnfahrer? Ich dachte immer, ich wäre der Einzige. Ich habe hier einen
Hohn und
Spott
ertragen müssen. Ich war ja gerne Bahn, wurde aber hier von meinem prominenten, eigentlich etablierten Redner hier runtergemacht, weil ich während Sturmtief Sabine nach Würzburg mit dem ICE gefahren bin.
Zu diesem Thema
mal und zurückgekommen bin.
Sturmtief Sabine und Herr Wagner. Warum ist er eigentlich nicht hier? Also Leute, das ist mega auffällig, ne? Das will ich ja mal gerade durchdiskutieren mit euch. Herr Wagner fehlt Tage, nachdem das Blaue Ballett ohne Stadionuhr das Derby verkackt hat. Und er muss sich hier und will sich offensichtlich nicht rechtfertigen, wie das Weiße Ballett als Sabine durch Berlin gestürmt ist und einen grandiosen Auftritt hingelegt hat. Das ist schon auffällig. Der FC gewinnt 5-0, der HSV verkackt das Derby. Und wo ist Weggy?
Wir müssen aber nicht ganz...
Gensenheim wahrscheinlich, oder...
Also ich meine, er hat ja immer nur gesagt, dass er der regelmäßig unregelmäßige Experte ist, aber warum ist gerade heute unregelmäßig? Das finde ich
das große Geheimnis im Audiobeweis, aber ich glaube, er hat uns eine Nachricht hinterlassen.
Ja, wir müssen nicht ganz auf ihn verzichten. Zum Thema Gerry Ehrmann hat er uns eine Sprachnachricht geschickt, und das denkt Thomas Wagner über die Causa Gerry Ehrmann.
Was jetzt passiert ist, muss man natürlich sagen, ist ja eigentlich der mediale und für den Verein der Super-GAU. Denn du wirfst mit einer dürren Pressemeldung erst jemanden raus, beziehungsweise als Boris Schommers, der trotz dieser Siegesserie vor Weihnachten bisher ja noch nicht für den Verein groß was geleistet hat, wirfst Gerry Ehrmann raus und siehst dich dann genötigt, von Drohungen und Beleidigungen und was weiß ich nicht zu sprechen. Also damit ist ja eigentlich das ganze Stück Fußballromantik und das, was Ehrmann und den FCK zusammengehalten hat, das ist mit einer Pressemeldung ist das eingerissen, und das finde ich schon hart. Also da hätten Verantwortliche im Hintergrund, hätten die beiden an einen Tisch bringen müssen und hätten einfach gesagt, wir trennen irgendwie die Arbeitsbereiche Boris Schommers, du musst dich schon mit dem Gerry auch ein bisschen arrangieren, und Gerry, du kannst nicht nach jedem Spiel hier vielleicht deine wutfreien Lauf lassen, aber das, muss ich sagen, ist natürlich für den FCK auch in der momentanen Stimme emotional eigentlich eine Vollkatastrophe. Und deshalb kann ich eigentlich nur sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gerry Ehrmann sich groß geändert hat in den letzten Jahren. Der war immer, so wie er jetzt ist, ein ganz gerader Typ. Und dass das nicht immer sicherlich einfach war in der Tagesarbeit, kann ich total nachvollziehen. Aber man kann so eine Vereinsikone nicht mit so einer Meldung einfach rausschicken. Das finde ich echt ganz, ganz bitter. Und ich glaube, das ist ein Pulverfass, das den FCK noch lange beschäftigen wird.
Keiner macht dich mehr an.
Ja, Mann.
Dann sind wir uns ja einig in allem.
Total.
Sehe ich auch so, ja.
Kommen wir zu einem, der auch nicht mehr in der dritten Liga tätig ist. Thorsten Ziegner, beim Halleschen FC entlassen. Hat sich jetzt seit Wochen schon angedeutet. Dann gab es eigentlich nochmal so auch von der Mannschaft die Bekundung, nee, wir stehen hinterm Trainer, aber jetzt konnten sie nicht mehr anders, oder?
Ja, also ich habe mir in der Tat am Sonntag die letzten 20 Minuten angeschaut von dem Spiel, Halle gegen Haching, und ich muss sagen, das war Es war total wild. Also das war, irgendwie war es klar, dass beide Mannschaften noch treffen werden. Und Halle hat sich total gegen die Entlassung von Ziegner, muss man ja schon sagen, gestemmt. Also die Mannschaft stand schon hinter ihm, das hat man schon gespürt. Aber die Balance zwischen Offensive und Defensive ist aktuell nicht mehr gegeben. Mich wundert schon, dass sie jetzt Ziegner entlassen haben, weil ich glaube, dass das schon sehr gut gepasst hat, die Mannschaft und der Trainer. Aber ich glaube, sie mussten jetzt reagieren, weil die müssen jetzt einfach diese Gegentorflut stoppen, und das konnte man jetzt auch nur noch mit einem Trainerwechsel oder mit diesem berühmten Impuls. Ich finde es sehr schade. Ja, zu Atalan werden wir ja gleich wahrscheinlich noch kommen, deswegen erstmal die anderen hier in der Runde, was eure Meinung ist zu der Geschichte.
18 Gegentore in den letzten 4 Spielen, das ist natürlich wirklich schon eine Hausnummer. Bei einem Club, wo du ja auch durch Sebastian May eigentlich so eine gewisse Grundstabilität hinten auch hattest mal, ne? Und dann waren die Tabellenführer und jetzt so ein Negativlauf. Die Moral stimmte, das hast du gesagt, die haben sich ein bisschen aufgebäumt, aber hinten einfach Fehler, die nicht zu erklären sind. Woher kommt das?
Verunsicherung, und ich glaube, das ist auch die Interpretation, die die Vereinsführung letztlich vorgenommen hat, und es ist einfach der Punkt, den du ja auch immer wieder im Sport erlebst, eine Eigendynamik kann dich nach oben spülen, aber eben auch so brutal nach unten ziehen. Und wenn ich was zu sagen hätte, dann, wenn dann so Spiele wie Bayern auch 6 fangen und jetzt auch wieder 5 fangen, dann ist es schon ein Indiz dafür, dass du diesen Negativ-Sog hast und irgendwie alles vor die Wand läuft, auch wenn man gesehen hat, das fand ich schon auch dann beeindruckend, dass man schon klar erkannt hat, wie ihr beide auch gesagt habt, dass die schon wollten. Das hat da nicht immer damit zu tun, dass sie nicht wollen oder ein Theater mit ihrem Trainer haben, sondern diese Eigendynamik, Kopfsache, was dir jeder bestätigt und was du immer wieder erlebst, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, in einem anderen Rahmen habe ich es am Freitagabend wieder bei Viktoria Köln erlebt, wie du die Kopfgeschichte in so einem Spiel erzählen kannst. Und hier war es diese Eigendynamik und dass man jetzt die Bremse tritt. Atalan als Personalie hat mich dann persönlich wieder überrascht, aber da bin ich vielleicht auch zu ahnungslos, weil der hat Lotte ja auch in die Regionalliga geführt, aber einen Trainer zu holen, und das ist ja nur meine Meinung, ich würde immer einen bringen, dem du schon mal, wo du verklickern kannst, hallo, der hat die Referenz, es schon mal geschafft zu haben. Und wenn ich jetzt sage, Leute, ihr seid auf dem Weg Richtung Regionalliga, aber wisst ihr, wer euch rettet? Der letzte Saison Lotte auch nicht gerettet hat.
Ja, das sieht
so, und das finde ich affig.
Ja, sieht auf dem Papier mal doof aus.
Ja, aber Moment mal, du kannst natürlich nicht die Mannschaft von Lotte mit der von Halle vergleichen, ne? Da hast du natürlich aber unterschiedliche die Qualität.
Gut, ich meine, Lotte war letztes Jahr schon, Trainerwechsel war, glaube ich, Ende März, Anfang April. Das war aber schon echt.
Ja, ich habe nochmal nachgeschaut, der hatte irgendwie nur 5, 6 Spiele. Das erste hat er gewonnen und da stand Lotte noch auf Platz 16 oder 17 überm Strich. Also die Chance war ja da, Lotte zu halten, aber dann ging's, ja, ist ja wirklich so. Also es war jetzt nicht so, wie dass es aussichtslos war, aber dann hat es nicht geschafft.
Ich finde das jetzt nur lustig. Die standen also noch über dem Schritt, als der Retter kam.
Über dem Schritt.
Über dem Schritt. Und so kannst du jetzt die Mannschaft stark reden. Der hat auch Lotte in die Abstiegszone geführt. Vielleicht schafft er das auch bei euch. Nein, aber du hast schon recht. Also die Kaderqualität, Tobi, ist natürlich ein Unterschied.
Aber es ist schon krass, wenn man sich mal Ziegner anschaut. Ich glaube, der konnte einfach keine Krise. Wenn man sieht, der hätte in Zwickau 2 Jahre lang, hat er wirklich aus wirklich ganz, ganz wenigen Mitteln so viel rausgeholt, hat sie drin gehalten, dann hat ihn Halle geholt. Und die hatten ganz ehrlich davor, so sind die 3x13er geworden oder irgendwas, lief es auch nicht. Er übernimmt die, führt sie auf Platz 4, beste Punktebilanz überhaupt. Wirklich ja nur knapp an Wien Wiesbaden gescheitert, dass Halle in die Relegation geht.
Ja, der war ja auch im November noch der, ich sag mal, heißeste Scheiß auf dem Trainermarkt in der dritten Liga. 1-0
gegen Duisburg gewonnen, 3 Punkte Rückstand auf Duisburg und glaube ich komfortable 16 Punkte auf den Abstiegsplatz. Gut, da hat ja keiner hingeguckt in Halle Ende November. Ja?
Ja, die hatten alle Angst, dass der in die zweite Liga geht.
Ja, klar. Und ich finde auch, wenn du ihn als Typ siehst, vielleicht erklärt sich da einiges. Ich meine, das ist schon ein Virtuose, das ist einer, der in seiner eigenen Welt lebt, wenn du den vorm Spiel hast. Ich meine, du kennst es ja auch, wir sind kurz vorm Spiel, ne? Sprechen meistens die Kommentatoren dann mit den Trainern und sagen, sag mal auf, ich habe mir das ja mal aufgemalt, ne? Letztes Spiel, 2, 3 Änderungen, wird es auch so sehen. Da sagt dir jeder Trainer, ja, ist klar, tausch mal hier links, rechts, ich will aber, dass der ein bisschen hinter die Spitze geht, bums. Ja, und sonst, ja, sonst ist gut, hier, der könnte noch ein bisschen da. Geplänkel. Gehst du zu Ziegner, wird daraus direkt eine Doktorarbeit, ja? Wie so ein Vorstellungsgespräch. Ja, Ziegner, wie ist denn? Nee, kann man nicht so sehen. Erster Spiel, das ist, wie kann man nicht so sehen, ne? Der hatte 7 Änderungen da drin. Ich hatte was aufgemacht. Nee, kann man nicht so sehen. Ich sag, wie denn? Wer spielt denn da? Ja, das kann man nicht sagen. Gegen den Ball, mit dem Ball, da spielt jeder alles. Jeder alles. Das ist natürlich mal eine Ansage, weißt du, wie es auf dem Ü-Wagen ist, kriegt der Grafiker doch die Bier, ne? Ja, spielt jeder alles. Was soll ich jetzt machen? Soll ich den Torwart in den Sturm stellen? Nee, Torwart spielt Torwart. Sag ich, gut, wunderbar. Haken hinter. Erste Personal, ja, Hammer. So, Mai, klar. Mai kann hinten spielen, Mai kann vorne spielen. Wo spielt denn Mai? Ja, ich glaube eher ein bisschen weiter vorne. Sag ich, gut, wunderbar. Stürmer, zweite Personal, hier steht. Auf jeden Fall, kurzum, er bringt ja jeden Spieler dazu, dass er immer noch eine zweite Position hat, die er spielen kann, ne? Dass der Torwart nicht rechts außen spielt, das ist, glaube ich, das Höchste. Aber er zieht ja seine Spieler dazu, in einem Spiel verschiedene Funktionen zu übernehmen. Mhm. Das heißt, mit dem Ball, gegen den Ball, das ist schon krass. Das heißt, er will jeden Spieler weiterbringen. Da gibt es natürlich Spieler, die sagen, habe ich keinen Bock drauf, ich bin Stürmer, habe keinen Bock nach hinten zu arbeiten. Es gibt auch viele, die sagen, Mensch, das ist cool, da bringt mir noch ein paar Skills bei, da kann ich noch was mitnehmen, auch für meine Karriere. Ob ich jetzt unter ihm spiele oder woanders. Und das hat er, glaube ich, auch geschafft. Und letztendlich hat das Haller auch gezeigt in den ersten Spielen. Die sind enorm flexibel gewesen, routiniert, haben Spiele auch mit einer Dominanz gewonnen. Und finde ich, ich habe Züge eines Aufsteigers durchaus gesehen. Die waren einfach auch abgeklärt, wie sie Spiele gewonnen haben. Und wie dann so ein Bruch kommt, ich weiß es nicht. Ist es dann einer, der immer noch in so einer Phase rangeht und sagt, ich will aber jetzt hier taktisch, spielerisch 100 Sachen verändern, wo du vielleicht einfach mal sagen musst, okay, wir vergessen jetzt mal den ganzen Scheiß mit Taktik und wir kommen mal wieder auf die Grundtugenden zurück. Ja, einfach irgendwo hinten zumachen, einfach mal einen umlegen im Mittelfeld und da ein bisschen Ruhe reinbringen. Oder will er es dann einfach immer noch zu ästhetisch, zu schön, übers Spielerische machen? Und da, glaube ich, ist er sehr versessen in seiner Philosophie von Fußball, die ich nach wie vor großartig finde. Und ich finde auch, ihn ist ein Typ, der das einfach lebt. Schade für ihn, aber ich glaube, der wird wiederkommen.
Sehr schade. Ich glaube auch, die Mannschaft findet es extrem schade und das ist ja jetzt auch ein Punkt, wo Atalan Schwierigkeiten bekommen wird, weil die Mannschaft stand schon komplett hinter Ziegner. Die nehmen dann so die Entlassung ein bisschen auf sich und Atalan muss da jetzt erstmal reinkommen mit seiner Person und seine Philosophie irgendwie reinbringen in diese Mannschaft. Ich glaube, das wird schwer. Es ist ähnlich wie bei Kölner und Birovka. Als Birovka gegangen ist, war die Mannschaft auch, stand ja sehr hinter dem Trainer und Kölner hat es ja dann doch geschafft, die Mannschaft zu erreichen. Direkt ist ja nicht einfach gewesen. Aber bei ihm hat es funktioniert, bei Atalan bin ich eher skeptisch.
Ich sag's auch ganz ehrlich, ich will das fast gar nicht aufmachen, aber man muss sich trotzdem damit beschäftigen, ist einfach soziokulturell ein Westtrainer im Osten. Wollitz ist ein Typ, der da reinpasst, der hat die Lausitz, der hat Cottbus gelebt, das ist wie ein, sag ich mal, Eingeborener gewesen dort. Die Leute haben dem alles geglaubt, aber ganz, ganz oft scheitern, Kwaśniewski in Jena, scheitern irgendwann auch an ihrer Art. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und jetzt kann man sagen, stimmt alles nicht, 30 Jahre nach der Wende. Ich glaube, aber es ist eigentlich auch egal, wen du hinsetzt. Egal, ob aus Westen, Osten, sonst irgendwas kommt. Aber er muss schon unfassbar drin sein. Ja, in der generellen Stimmung des Vereins. Ja, was ist das für eine Philosophie, die dort im Verein gelebt wird? Und ich finde, die ist immer sehr speziell. Und du musst dich ein Stück weit selbst zurücknehmen als Trainer, glaube ich.
Ja, vor allem muss er jetzt erstmal den Kredit bei den Fans bekommen, weil Ziegner schon einer von ihren war und sehr beliebt war bei den Fans, ja.
Du fängst immer bei -10 an.
Ja. Passt natürlich zur Personalie. Wollitz jetzt gerade in Magdeburg auch, was du sagst. Der sich ja viel schwerer tut, als ich es zum Beispiel gedacht hätte. Gerade in dieser emotionalen Entwicklung, wo wir gedacht haben, das ist das, was die jetzt gerade brauchen, was Pele mit Sicherheit da auch Tag ein, Tag auslebt, aber irgendwie auch zu meiner Überraschung funktioniert es nicht. Was bin ich froh, dass der Weggy heute nicht da ist, wo der Antwerpen verloren hat, Gott sei Dank. Aber mal Glück gehabt, fällt mir gerade mal ein.
Aber es ist für Lotte natürlich auch maximal ärgerlich, dass ihn jetzt schon wieder der Atalan weggenommen wird. Damals ist er nach Bochum gegangen, jetzt wieder ein höherklassiger Verein.
Er kommt bald wieder.
Meinst du, er kriegt noch eine dritte Chance? Ich meine, Lotte ist im Niemandsland der Regionalliga, in der es übrigens am Wochenende nur unentschieden gegeben hat. Alle Spiele sind unentschieden geendet.
Echt?
Das, ja, kein einziger Sieg. Auch strange.
Schön noch zwischendurch die Kicker-App gecheckt.
Ja, ich glaube, Atalan ist
das gar nicht. Die Spobi-App.
Die Spobi-App.
Und seit unserer letzten Ausgabe verfolgt mich ja immer noch das Rödinghausen, die Diskussion, darf man nicht. Ich bin wirklich immer noch geistig schwanger mitgegangen. Und Yannick und ich, wir haben auch nochmal drüber gesprochen. Man darf natürlich eines auch nicht vergessen, wenn ein Verein in der Regionalliga Richtung dritte Liga geht, du hast ein Jahr vorher, du holst dir Spieler, du redest mit Spielern, was ist die Perspektive im Verein? Wo willst du hin? Und es ist ja nicht so, wenn du es dann schaffst oder zu schaffen scheinst, darfst ja nicht vergessen, du wusstest ja schon, wo du hingehst. Das heißt, du kämpfst dich auf ein Ziel hin und dann sagst du plötzlich, ach nee, wir können die Anforderungen nicht erfüllen. Also das nur nochmal zur Ergänzung meiner Meinung nach, dass man auch nicht so tun kann, armes Rödinghausen hat am Montagmorgen erfahren, was für Auflagen in der dritten Liga existieren, sondern das wusste man schon vor einem Jahr.
Was macht Ziegner jetzt eigentlich, ne? Der ist so ein großer Tanzfan. Habt ihr es gesehen? Letztes Jahr Let's Dance Finale.
Sandro Schwarz.
Hallo.
Das ist doch das ist so, das ist so eine ganz schlechte Anspielung von dir.
Und Thorsten Siegner haben doch Pascal Hens, ihren gemeinsamen Kumpel aus alten Mainzer Tagen.
Angefangen. Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Na, da gehst du jetzt mal auf die Instagram-Seite vom Audiobeweis und alle, die uns gerade zuhören, machen das auch und gucken sich da ein Foto an.
Das gucken wir doch direkt
wo
mal
an. Thorsten Ziegner zu sehen ist mit Pascal Hens und mit jemandem, rein. Der ja in dieser Runde sitzt.
Apropos Foto,
es
Tobi.
Gibt noch einen Punkt für Thorsten Ziegner.
Ich habe ein Foto von dir gesehen jetzt in den Karnevalstagen. Du sonst hier gerne mal mit Mütze, aber meistens mit Headset und mit langen Haaren.
Oh ja, ich glaube, das könnten wir doch veröffentlichen, oder?
Das waren meine echten Haare. Ich trage jetzt immer so eine Kurzhaarperücke drüber und im
ich
Karneval
eben mal kurz
meine echten.
Oder sollen wir für Veggies das nächste Mal alle mit langen Haaren kommen?
Wer hält eigentlich von euch das Handy hier? Es ist doch ein Selfie. Ah nee, doch nicht ein Selfie. Ich glaube aber, Hens hat gefühlt so lange Hände.
Nein.
Wer hält das Ding? Schau mal, wie gelöst Ziegner da ist. Platz 4 geholt. Sandro Schwarz im Hintergrund holt die nächste Runde. Gin Tonic hat mit Mainz die Klasse gehalten. Und jetzt?
Ja, hätte mir damals einer gesagt, ja, dass Ziegner am, weiß ich nicht, 25. Spieltag entlassen wird.
Hättest du das Foto nicht gemacht?
Hätte ich das Foto erstens.
Er tanzt jetzt den Blues.
Vielleicht noch kurz zu der Karnevalsgeschichte. Deswegen sitzt ja der Stefan auch hier, weil ich ihn im Karneval aufgegabelt habe. Und ich konnte es ihm nicht ausreden. Er wollte unbedingt dabei sein. So war es doch, oder?
Du hast den Faul gezögelt.
Du hast also reinkamst. Wo haben wir Karneval gefeiert? Wir können es ja sagen, wir sind ja beide auch noch bei einem anderen großen Medienunternehmen.
In Köln ansässig.
So mit Blau im Logo. Da haben wir Karneval gefeiert zusammen auf der
Im Hühnerstall.
Genau.
Ja. Ich glaube, Hühnerstall. Das heißt, du bist Hühnerstall. Das ist so.
Ja, den gibt's genau. Ja, natürlich. Am Heumarkt,
der gegenüber vom Maritim. Nichts Hühnerstall.
Nein, aber wir meinen aber den, wo die Umweltoma mit dem Motorrad durchfährt. Das ist ja der Laden, wo wir auch für arbeiten.
Ach so, der. Ja.
Mhm. Und da haben wir uns Karneval getroffen. Und wen haben wir noch getroffen? Batman.
Batman haben Wer wir war denn Batman?
Ach komm, das hast du nicht erkannt?
Nee.
Das ist doch genau
dich
da,
auch nicht.
Du bist doch genau die Zielgruppe von dem.
Von Batman, ja, würde ich sagen. Das ist der den Öffentlich-Rechtlichen die Quoten bringt, Samstagsabend 2015.
Und sonntags im Traumschiff.
Genau. Das ist der einarmig an der Reling Klimmzüge machen kann.
Es war Florian Silbereisen. Herrgott.
Gott, hat er lang gebraucht. Markus.
Hätte ich nicht erkannt.
Nee, ich auch nicht.
Im Batman-Kostüm.
Ich habe mich diesem Foto jetzt auch nicht so lange gewidmet. Ich habe euch beide erkannt, das langte mir dann eigentlich primär.
Weil du selber im Karneval warst. Und
oh ja, ich durfte Anthony Modest zujubeln.
Keine Hand frei
hattest. Und er mir. Ich habe es gefilmt und in die WhatsApp-Gruppe geschickt.
Anthony Modest war bei den auf dem Rosenmontagswagen bei den Altstädtern, glaube ich.
Sehr gut.
Ja, ich glaube Altstädter, ne?
Und Gisdol ja auf dem FC-Wagen.
Richtig.
Kann das, die sein, Leute haben kann das sein, dass er richtig einen Tee hatte?
Gisdol? Ja. Kann ich so nicht bezeugen. Aber auf jeden Fall sehr gut drauf. Aber
aus Gründen, ja.
Ich glaube, so Sportgetränke ab dem 10. Mal Gatorade hast du dann auch so einen Zuckerschock. Das war das.
Na, du merkst das schon so bei aller Bescheidenheit über das Weiße Ballett. Du merkst das schon, wenn wir mal so ein Auswärtsspiel gewinnen und das am Karnevalssamstag. Ich glaube, erstmals seit 11 Jahren. Ich erinnere mich, dass der FC mal in München bei den Bayern Karnevalssamstag gewonnen hat. Da hat Christoph Brosinski als Debütanten reingeschmissen, ja, und der schießt direkt ein Tor. Da ist Christoph Daum hier bei strahlendem Sonnenschein wie ein Gott durch Köln gefahren.
Ich habe das am Anfang in der Sportschau gesehen. Er hatte eine Krawatte an, ganz ehrlich, damit könntest du hier den kompletten Eichenholztisch abdecken. Damals breit war da noch ein, nicht so die schmalen.
Ja, ne? Und jetzt hast du es wirklich gesehen, also als dieser Wagen mit den Spielern näher kam, du merktest richtig, wie sich alles aufrichtete und wie die Launen, wie sich alle erhoben, und die Stimmung war schon echt gigantisch, und dass die Jungs da oben dann Spaß gehabt haben, ist das schöner, als beschimpft zu werden, wie es regelmäßig in Köln auch vorkommt.
Also, wollen wir eigentlich wieder...
Nee, aber ich war noch bei einem Zug.
Hallo.
Achso, ja. Entschuldigung.
Wollen wir eigentlich wieder ein Drittliga-Podcast sein?
Ich war beim Sülzer Zug, der Heimat des 1. FC Köln.
Na, Markus, du bist bei den nächsten Ausgaben nicht dabei, wenn du so weitermachst.
Gibt's das auch?
Dann gibt's stille Treppe, ja. Einspielsperre.
Okay.
Gelbsperre.
Krieg ich denn Gelb vorher?
Oh, Otschi Fried. Einspielsperre, habt ihr
das
gesehen?
Heißt
nur eins.
Ne, das ist ja nur.
Ich weiß nicht. Der hat wirklich nichts gemacht.
Ja, das finde ich auch schon eine sehr krasse Entscheidung.
Und da finde ich es auch Banane, dass es dann aus Prinzip immer ein Spielsperre gibt. Warum? Wenn die Bilder...
Was war das?
Okay. Corona.
Corona hat genossen.
Ja, hei.
Ja, aber Fried, die Entscheidung ist schon hart. Also, dass das eine rote Karte ist und fehlt jetzt am Freitag im B-Win-Top-Spiel, wie es so gerne heißt, bei Magenta Sport, Vorsicht, Cross-Promo. In Haching spielen die, glaube ich, ne? Haching gegen Bayern 2. Derby. Fried, bester Torschütze der Liga, fehlt gegen eine Hachinger Mannschaft, die aktuell ziemlich, ziemlich brilliert und so im Schatten der Großen in Anführungsstrichen sich langsam rangeschoben hat oder rangeschmeckt hat an die Aufstiegsplätze.
Kommen wir ja gleich nochmal genauer zu, weil wir mit Dominik Strohengel telefonieren wollen. Da haben wir aber noch ein bisschen Zeit bis dahin. Dann sprechen wir über Haching.
Okay,
vielleicht sprechen wir vorher über das eigentliche Topspiel, über das Spiel des kommenden Wochenendes, was irgendwie die ganze Liga elektrisiert. Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Kaiserslautern. 23.000 Zuschauer, das Ding wird ausverkauft sein. Es gab vorher Ankündigungen von Fans, von Waldhof-Fans, die gesagt haben, das wird ein Schlachtfest. Die Kapitäne beider Vereine haben natürlich das Ganze runtergekocht und gesagt, Leute, das ist hier auch nur ein Fußballspiel, klar, Derby, aber hier geht's um den Sport und bitte keine Pyro, keine Auseinandersetzungen und so weiter. Aber trotzdem ein Spiel, auf das man sich freuen kann, oder?
Ich denke, dass die Fans sich an die Aufrufe halten werden, oder?
Ja, das ja sowieso.
Natürlich, klar. Kein Alkohol.
Ist da Polizei im Einsatz? Eine Streife.
Vielleicht Motorradpolizist schicken. Oder so.
An der Kreuzung vorne.
Also das passt natürlich auch gerade in die Situation von Lautern richtig gut rein. Also eigentlich ja nicht, aber jetzt von der Dramatik her. Und Waldhof ist einfach das Team, was auch möglicherweise heißes Eisen ist im Aufstiegskampf. Also da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht.
Die Mannheimer am Samstag in Duisburg gesehen, wo ich aber auch wieder mal Lehrgeld bezahlt habe als einer, der jahrelang dabei ist. Dann denkst du, oh, Duisburg strauchelt irgendwie, die sind nicht gut reingekommen in die Saison. Und du siehst die erste Halbzeit, wie Duisburg gespielt hat, die haben überragend gespielt. Und wenn du am Ende wieder sagst, siehste, Duisburg hat den Rhythmus verloren, in der Halbzeit hätte ich mich geschämt, das zu sagen, weil sie überragend gespielt haben und klar besser waren, höher führen müssen. Und dass dieses Spiel noch kippt, ja, das ist erstaunlich. Das zeigt aber auf der anderen Seite, dass Waldhof Mannheim gerade zu allem fähig ist, auch wieder dieses Selbstvertrauen hat. Da war in der Halbzeit die Rede von, wir sind auswärts, Leute, die haben ihre Serie im Kopf und die biegen dieses 0-2 in 3-2. Und das ist so eine Emotion und deswegen traue ich denen auch, wenn sie zu Hause Schwierigkeiten haben, alles zu in der Saison.
Ja, gegen alle Widerstände aktuell, ne? Also egal was ist bei Mannheim, also egal ob Vertragsgespräche oder wir liegen 0-2 hinten, die geben einfach nicht auf und das sieht man jetzt auch schon die ganze Saison. Ich finde, generell macht Mannheim richtig viel Spaß, nicht nur auf dem Feld, sondern auch in der Zusammenarbeit. Das kann man auch mal ruhig sagen, dass die Jungs in der Presseabteilung richtig guten Job machen und die Zusammenarbeit mit denen auch immer sehr, sehr viel Spaß macht, weil die auch viel möglich machen. Ja, jetzt für den Samstag, das ist auch so ein sehr großes Spiel auch, muss ich sagen, also auch für mich, also ich habe schon großen Respekt vor dieser Geschichte da am Samstag, ich hoffe, es bleibt.
Ach, du musst hinfahren und
Sendung machen. Ich darf hinfahren, ich muss nicht, ich darf hinfahren und wir werden versuchen, da eine nette kleine Sendung draus zu stricken, aber natürlich ist das, glaube ich, dann schon ein besonderes Spiel, wo es sehr knistern wird, ich bin sehr auf die Atmosphäre gespannt, ja, freue mich aber schon drauf, das muss man schon sagen.
Im gepanzerten Ü-Wagen.
Genau, da hoffen wir, dass alles ruhig bleibt. Aber ansonsten, es ist ja wie so häufig vor so einem Topspiel, das wird total gehypt, die Fans werden extrem Rabatz machen. Ich glaube, dass es am Ende sportlich, wenn ich jetzt hier mal einen Tipp abgeben würde, auch wieder unentschieden ausgeht.
Aber Eva, das zu sehr glorifizieren mit Polizei und allem Spaß, den wir hier machen, es ist letztlich trotzdem für mich traurig, dass solche Spiele in einem fast beängstigenden Rahmen stattfinden, wo du dir als Vater überlegst, gehe ich da mit Frau und Kind hin. Man macht seine Späße, weil es einfach so ist, wie es ist. Man wird es auch nicht verhindern können. Auch Appells sind natürlich richtig. Vielleicht erreicht man den einen oder anderen, aber es ist trotzdem für mich ein Trauerspiel, dass Fußballspiele in so einem Rahmen stattfinden.
Ja, ich glaube, da liegen aber auch schon die Nerven völlig blank. Guck dir Lautern an. Ich meine, erstmal, dass du absteigst, ein bisschen Jahr dritte Liga, denkst du, gehst sofort wieder hoch. Nix, zweites Jahr. Dann kommt noch Mannheim. Ja, Sprung über den Rhein ist es, glaube ich, ne? Genau, fahren wir mal mit dem Zug drüber und die mischen die Liga auf. Ja, ganz ehrlich, mehr Demütigung kannst du doch nicht haben. Das ist doch einfach, das ist gut, wir mögen das jetzt sagen, wir sitzen jetzt hier grundentspannt, du schickst Apollinaris Medium aus. Aber ich glaube, wenn du da auch mal in Kaiserslautern zwei Karlsquell oder wie heißt es da?
Das ist Gerolsteiner, oder?
Eindeutig Gerolsteiner.
Komm, jetzt machen wir noch Werbung für Rossbacher.
Für Rossbacher, genau. 2:1. Aber ich glaube, wenn du da ein paar Kaltschalen alkoholisch drin hast oder so,
wir können ja ein Ausscheidungsturnier stattfinden. Wer sich zuerst als Sponsor für den Audiobeweis bewirbt von den genannten Quellen.
Bitte nicht Karlsquell oder wie heißt es da? Das finde ich an der Tankstelle immer nicht so einladend. Nein, aber wenn du das drin hast, glaube ich, dann könnt ihr schon mal die Krawatte schwillen. Und du denkst an Mannheim. Das ist natürlich klar. Das ist nicht mehr irgendwie rational zu erklären. Fakt ist aber auch, ich meine, dass Schommers das jetzt am Wochenende gemacht hat, ist vielleicht jetzt auch nicht ganz so taktisch unklug. Gerne, ich nehme auch noch sowas hier, ne?
Es ist übrigens natürlich erfrischend und reich an Mineralien.
Um Gottes Willen, habe ich das überhaupt noch bekommen, das Glas hier?
Zitrige Hand. Reich an Mineralien, sowas hast du seit 5 Tagen nicht bekommen.
Ich habe sehr viele Vitamine getrunken. Zurück zu Lautern, ich glaube, dass du in diesem Spiel mit einem Sieg dir die komplette Saison natürlich auch irgendwie schön färben kannst.
Ja, aber es kann aber auch komplett nach hinten losgehen. Natürlich. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn der FCK da sang- und klanglos verliert, Mannheim da feiert und dann wird's schwierig.
Aber krass ist auch, ne, letzte Woche, ne, diese ganzen Interna, die in Mannheim nach außen gedrungen sind mit Thema Vertragsverlängerung. Und jetzt muss man mal sagen, da geht's ja schon um ein bisschen viel. Da sind ja auch wirklich Gehaltseinbußen im Gespräch und ich denke, man kann von einem Drittliga-Gehalt gut leben, glaube ich auch in Mannheim, wenn man sich einigermaßen am Riemen reißt. Aber jetzt geht's ja darum, wird überhaupt verlängert? Wenn ja, wird verlängert mit 20% weniger. Ne? Das musst du natürlich auch, hast du vielleicht sogar noch Kinder zu Hause, musst du irgendwie gucken, wie kriegst du das dann irgendwie? Ja,
ganz kurz eingeschoben, interessanterweise entstand im Dialog am Wochenende, wie viele Spieler von Waldhof Mannheim haben Kinder zu Hause, Familie? Nee, nur zwei.
Nur zwei.
Das sind alles ganz junge Burschen, die eben in der Familienstruktur ein bisschen anders leben. Weil ich habe mit Cello Segert auch gesprochen. So, wir sind irgendwie wie eine Rasselbande, wir halten total zusammen, wie es das vielleicht nicht mehr an jeder Ecke gibt. Und die Geschichte, dass ein noch nicht Familienmensch vielleicht das Leben dann auch noch ein bisschen lockerer sieht, spielt vielleicht auch eine Rolle, weil nur zwei, nämlich Konrad und Aufstiegstorwart Scholz, schon Kinder haben.
Aber ganz egal, du weißt, am 30.06., wenn ich Pech habe, habe ich hier kein Arbeitspapier mehr. Das heißt, ich muss schon oder irgendwie dem Berater sagen, guck mal, wo könnte was gehen im Sommer, du musst dich damit beschäftigen, du kannst doch nicht bis Mitte Mai da rumspielen und sagen, ja keine Ahnung, wird sich schon irgendwas auftun, da wird schon irgendwie gut gehen, natürlich findet sowas parallel statt und trotzdem schaffst du es, deinen eigenen Fokus so auf den Platz zu bringen, dich so mit deinen Kollegen zu verstehen, das alles abzuschütteln und da muss sich Kaiserslautern einfach mal nur den Blick Richtung Mannheim gehen lassen und gucken, wie das funktioniert. Kaiserslautern hat auch Störfeuer da drin, aber die wenigsten haben mit der Mannschaft an sich zu tun.
Mit dieser These machst du dich super beliebt in der Pfalz.
Ich habe doch gesagt, ich habe ein Herz für diesen Verein. Ja, aber man muss auch mal den Finger in die Wunden legen. Dafür sind wir doch da.
Das tun die Fans ja auch selber. Ja. Die denken ja genauso, wie du es gerade sagst. Ja, ich glaube, und das tut dann eben weh, das nervt.
Sie in der Causa Ermann dann vielleicht dann doch ein bisschen zu aus Vereinsbrille. Ich meine, objektiv denkt da keiner mehr in Kaiserslautern. Also ganz ehrlich, Merks Auftritt bei uns vorm Spiel, für mich ein sympathischer Kerl, aber wirkt, als würde er sich irgendwie um den CDU-Parteivorsitz bewerben.
Ja, ich glaube, er war ein bisschen überrascht, wie das jetzt alles gelaufen ist mit der Stadionpacht. Er hat glaube ich, nicht gedacht, dass es... Also er hat schon die Schwere der Aufgabe erkannt, aber jetzt die ganzen Probleme, die im Nachhinein noch kamen, ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Das ist eine sehr, sehr schwierige Woche oder Zeit jetzt beim FCK, jetzt auch, wo die Lizenz eingereicht werden muss für die neue Saison. Dann die Ermann-Geschichte, jetzt das Derby, puh.
Merkel ist zu glatt, du brauchst irgendeinen, der es schafft, Diplomatie und trotzdem Ellenbogeneinsatz zu kombinieren in Kaiserslautern. Und Merk wirkt auf mich zu glatt.
Aber der muss sich auch erstmal reinarbeiten in dieses neue Amt. Das ist für ihn natürlich auch eine ungewohnte Rolle. Er ist gleich extrem emotional gefordert, auch mit so Geschichten wie er.
Ja, auch mit Nebenkriegsschauplätzen. Ja, das sind ja alles Sachen, die aus der Mannschaft jetzt da rangetragen werden an den Aufsichtsrat. Der muss entscheiden, okay, wie werden wir das Thema jetzt behandeln? Okay, wir schmeißen Ermann jetzt raus. Das sind ja alles Sachen, mit denen du jetzt erstmal gar nicht gerechnet hast. Ja, die haben ja eigentlich ganz andere Baustellen.
Wichtig ist, dass er zu diesem Verein steht. Das finde ich erstmal in seinem gesamten Auftritt das Wichtigste.
Aber wir sind ja Fan des Weißen Balletts, Markus Höhner und ich.
Das Nullfachen.
Wir kennen ja eigentlich alles. Und eigentlich müsste Schommers Chaos ja auch kennen. Der war jahrelang in der Jugendabteilung beim FC.
U17-Meister.
U17-Meister, natürlich. Aber was mich wundert, wenn ich Pressemitteilungen über den ersten FC Kaiserslautern lese, Zitat von, ich weiß gar nicht, die haben dort 57 Leute in irgendwelchen Gremien sitzen und jeder macht seinen Mund auf. Das ist Wahnsinn. Ich kenne teilweise Leute gar nicht. Ach, das ist der im Aufsichtsrat, der sagt, also jeder hat irgendwie gefühlt die Nummer vom SWR, vom, weiß ich nicht, von irgendwelchen Zeitungen. Das ist Wahnsinn, wer sich da alles äußern darf. In einem guten Verein gibt es normalerweise zwei Leute, die sich äußern dürfen oder drei. Trainer, Vorstand, Manager.
Die haben geschlossen ein Praktikum beim ersten FC Köln gemacht.
Die Kurve zu kriegen.
Die haben sie alles, auch beim HSV viel abgeguckt. Ne?
Wisst ihr, von wem ich die Nummer habe? Von Dominik Strohengel. Den rufen wir jetzt nämlich an, wir sind mit ihm verabredet, der Mann des vergangenen Wochenendes beim Spiel von Unterhaching gegen Halle, 5-3 gewonnen, 3 eigene Tore gemacht, ein Eigentor, dann noch ein Abseitstor.
Klassischer Torjäger.
Strohengel.
Hier ist Audioüberweis, der dritte Liga-Podcast. Hallo Dominik, hier sind Markus, Stefan, Yannick und Tobi.
Ach, hi, grüß euch. Servus.
Was liegt schon hinter dir? Schon trainiert heute oder wie sah der Tag bisher aus?
Ja, wir hatten gestern frei, haben heute Morgen eine kleine Stabi-Einheit gehabt und haben jetzt gleich nochmal ein Video und Training.
Und wie vertreibt man sich die Zeit am Alpenbauer Sportpark zwischen den Einheiten oder bist du zu Hause?
Diesmal war ich tatsächlich zu Hause. Hab ja eine Katze, um die ich mich noch kümmern muss. Mittags hat die auch Hunger.
Oh, schön.
Und, ja, ja. Und jetzt bin ich aber gerade
im
Sportpark wieder angekommen. Die ist jetzt 4 Jahre, ja.
Okay,
dann heißt?
Coco. Das ist die Coco.
Und wo hat sie den Namen her?
Wir haben das vom Züchter einfach übernommen, den Namen.
Okay.
Und ja.
Was musstest du an Flachs und Spott und Komplimenten ertragen nach dem vergangenen Wochenende? Du hast, lass mich nochmal zählen, es ist schwer, du hast 5 Tore gemacht, davon haben 4 gezählt und nur 3 für euch.
Ja. Ja, ich habe mein Handy angemacht nach dem Spiel irgendwann im Bus und hatte dann 138 Also da waren auch Leute dabei, deren Nummer ich gar nicht kannte, die sich ewig nicht mehr gemeldet haben, komischerweise. Und ja, da war alles dabei. Lacher, Glückwünsche und ja, natürlich größtenteils Gratulation, ja.
Aber wie war das für dich im Spiel, als du gemerkt hast, ich kann hier heute machen, was ich will, irgendwie geht alles rein, egal ob es zählt oder nicht, egal ob es Eigentor ist oder nicht, also musst du auch irgendwann gedacht haben, also du hast ja auch nach einem Tor so abgewunken, so nach dem Motto, so wir müssen jetzt aufhören, das ist hier irgendwie, besser wird's nicht mehr. Was hast du dir gedacht?
Ja, ganz komischer Tag, an dem wirklich alles geklappt hat und ja, ich weiß auch nicht, ich hatte Angst vor mir selber und habe dann gesagt,
der beste Voraussetzung.
Nimm mich mal bitte raus, weil... Ich weiß nicht, was noch alles passiert.
Dominik kenne ich.
Beiseite, aber das war echt verrückt. Und klar, es gibt so Tage im Fußball, da klappt alles. Und das war so einer. Das war schön.
Du bist ja ein sehr erfahrener Spieler in der dritten Liga. Hast ja schon einiges mitgemacht. Also ich schmeiße jetzt mal so ein paar Zahlen in den Raum. Darmstadt, Aufstieg bis in die Bundesliga, bist schon mit Wiesbaden aufgestiegen. Jetzt mit Karlsruhe natürlich auch sportlich, da lief es natürlich für dich nicht so gut, aber trotzdem steht der Aufstieg. Jetzt bist du in Haching und ihr schiebt euch jetzt immer mehr Richtung Aufstiegsplätze. Wie beschreibst du jetzt so die letzten Wochen? Wie ist eure Teamchemie? Warum läuft es so gut bei euch?
Also die Teamchemie ist super. Wir sind eine ganz, ganz intakte Mannschaft, der Verein. Und das Umfeld ist auch, die bieten uns ja alle Möglichkeiten, die wir brauchen. Und das ist wirklich überragend hier in Unterhaching. Und im Moment passt alles zusammen und deswegen spielen wir auch so erfolgreich. Und ja, wir haben gesagt, so eine Rückrunde wie letzte Saison wollten wir nicht nochmal spielen. Und das ist uns bis jetzt gelungen. Und jetzt ist das nächste Ziel, weiter oben dran zu bleiben, um eventuell dann Mitte Mai das kleine Wunder zu schaffen, ja.
Und ist es tatsächlich der Schlüssel, was man auch immer sagt, eine Defensive gewinnt dann Titel am Ende des Tages, dass euch das ausmacht, dass ihr einfach überhaupt fast nicht zu schlagen seid und dass ihr hinten einfach so dicht seid? Ist das das Erfolgsgeheimnis?
Ja, das ist auf jeden Fall in erster Linie schon mal so, dass die Defensive in der Liga einfach, oder die Mannschaft mit der besten Defensive steigt meistens auf und das ist in dem Jahr bei uns der Fall und also wir haben mit die beste Defensive, ich glaube die zweitbeste. Und gut, dass es auch mal so ein Spiel gibt wie jetzt gegen Halle, das ist ganz normal. Da fängst du auch mal 3, dafür machst du mal 5, aber das wird ja nicht die Regel sein. Und unser Spielkonzept ist schon über die Defensive ins Spiel zu kommen oder erstmal den Laden dicht zu halten, weil ein Tor macht man eigentlich immer in der Liga oder zumindest kriegt man genug Chancen für ein Tor.
Ja, du zumindest.
Und ich auf jeden Fall. Und wenn dann hinten halt die 0 steht, dann gewinnt man eben die Spiele.
Wie haben die dich eigentlich nach dem Gegentor in Manndeckung genommen, die Kollegen bei Standards?
Meinst du jetzt bei dem Eigentor?
Klar.
Oder bei ja. Nee, die haben gesagt, mach noch so einen, war gut, wir brauchen noch ein Tor. Und
jetzt nochmal ernsthaft.
Die Hallespieler haben gesagt, komm, mach noch so einen, wir brauchen noch einen. Ich glaube, das nächste Mal unsere eigenen Spieler. Nee, Quatsch. Also die haben mir auf die Schulter geklopft und gesagt, weiter geht's. Musst halt vorne wieder einen machen und das habe ich dann auch.
Du hast aber selber so eine Geste gemacht nach dem Tor, irgendwie wie klar Tisch oder so mit den Händen. Kannst du dich daran erinnern oder war das einfach? Das
ist ein 3-1.
Ja.
Nee, das habe ich nur im Seppi Weltenmüller, hat er mir irgendwann mal gesagt, mach das mal, weil ich immer mal wieder sage, mehr geht nicht, so nach dem Motto. Und das habe ich auch schon gegen Chemnitz dann 2-0 gemacht. Das soll jetzt nicht heißen, das war's für uns oder so, das Spiel ist gelaufen. Das wird da falsch interpretiert, sondern einfach nur für den Seppi Weltenmüller halt.
Du hast gerade jetzt Halle schon angesprochen. Wir haben über die auch eben schon diskutiert. Das ist ja auch fast kaum zu erklären, wie die sich verändert haben vom Tabellenführer und dann jetzt mit so einem Negativlauf, was jetzt in der Trainerentlassung gegipfelt hat. Wie hast denn du die empfunden und wie habt ihr die denn empfunden? Wart ihr auch überrascht, dass die hinten so krasse Fehler machen?
Ja, also ich war überrascht, weil das waren wir nicht auch aus dem Hinspiel nicht gewohnt und Halle hat ja eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt und da war ich schon überrascht, dass man dann teilweise so frei im Strafraum da ein Tor schießen kann. Aber ich habe auch nach dem Spiel gesagt, allerhöchsten Respekt, wie Halle sich nie aufgegeben hat und immer wieder zurückgekommen ist und versucht hat, das Spiel noch irgendwie zu drehen oder noch einen Punkt zu holen. Also konnten wir uns nie sicher sein, wie das hier noch endet. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Mannschaft da nicht, also dass die gegen den Trainer gespielt hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Und es war ein ganz, ganz schweres Auswärtsspiel, was wir vielleicht am Ende sogar nach der ganzen Hektik auch ein bisschen glücklich dann auch gewonnen haben.
Jetzt nochmal deine Einschätzung, so wenn wir auf die ganze Liga blicken. Der Jannik hat das eben gesagt, deine Vita angesprochen, du hast eine mega erfolgreiche Zeit in Darmstadt gehabt, Doppelaufstieg in die zweite, in die erste Liga. Da hast du zusammen mit Aytaç Sulu gespielt und der kommt jetzt plötzlich zurück und taucht in Jena auf. Ich habe mir gedacht, gnadenlos gute Ideen, warum hat den nicht früher einer geholt? Weil mit dessen Routine und Erfahrung ist doch eigentlich der perfekte Drittligaspieler jetzt.
Ja, also ich freue mich erstmal für Aytaç, dass er wieder in der dritten Liga spielt und Fuß gefasst hat. Es ist halt schwer für Jena oder es ist schwer für ihn, da Jena irgendwie dann noch irgendwie unten rauszuholen, glaube ich. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Wiedersehen und ich glaube, für Jena war es eine Top-Verpflichtung.
Dominik, dann vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen alles Gute für die nächsten Wochen.
Freitag, B-Win-Topspiel bei Magenta Sport.
Super.
Und Unterhaching gegen Bayern 2.
Vielleicht winkt mit einem Unentschieden winkt die Tabellenspitze.
Das stimmt, das ist unser Ziel. Also die Tabellenspitze.
Nicht sehr schön.
Vielen Dank, ne?
Grüße an Coco.
Genau.
Ja, danke, mach ich. Schöne Woche noch.
Und tschüss. Dann. Tschüss, ciao.
Aytaç Coco.
Aytaç Coco.
Großartig. Ich habe das Handy angemacht, 138 Mitteilungen.
Ich hatte Angst vor mir selbst. Es ist mein Seelenverwandter. Das sage ich auch jeden Morgen.
Aytaç Coco.
Aber es passt so ein bisschen in das, was sich durch die ganze Saison schon durchzieht. Wir hatten es, glaube ich, letzte Woche sogar als Quiz, die ältesten Torschützen der aktuellen Drittligasaison. Es ist schon
auch
so,
mal,
dass viele Mannschaften einfach am Tropf hängen von diesen ganz alten Erfahrenen. Ich will jetzt nicht sagen, Haching hängt am Tropf von Dominik Strohengel, aber aktuell ist er da natürlich schon echt ein Faktor. Und bei ganz vielen anderen Teams hast du es auch. Also offenbar ist dann diese Erfahrung in der dritten Liga doch noch immens wichtig.
Haching macht es meines Erachtens völlig richtig. Habt ihr euch mal den Kader angeschaut, was du dort für eine Mischung hast aus wirklich alten, haudigen Routinis wie Strohengel. Dann hast du einen Mantel im Tor, 20 Jahre alt, Riesentalent, gerade noch verlängert mit dem vergangenes Jahr. Wer weiß, wie lange er da noch spielt. Und du hast immer wieder in jedem Mannschaftsbereich hast du eine Mischung aus extrem jung und extrem erfahren. Dazu kommt natürlich dieses Mikrokosmos unter Haching. Das ist, finde ich, eine Welt für sich. Es ist urig, es ist irgendwo eingeschworen. Dann kommt Klaus Schromm dazu, wo ich ein großer Fan von bin. Ich finde, das ist einer, der steht ähnlich wie Ziegner unter Strom. Der ist aber, glaube ich, einer, ich habe den mal im August gehabt, sauschwül dort. Der steht, schwitzt wie ein Schwein neben mir, ich auch. Und ich so, boah, ist das heiß. Er sagt, boah, ist entspannt. Ne? Interview gemacht. Martin Piller, unser Kollege in München, ich sag so, boah, also wir schwitzen hier wie Sau, auch der Schromm, sagt, der Schromm war vorher noch im Kraftraum. Hab ich gesagt, ach, erzähl doch nicht, da zeigt er mir davon, die haben so einen Kraftraum dort, Schromm geht, ich weiß nicht, ob das jedes Mal macht oder so, geht morgens noch pumpen vorm Spiel. Ich glaube, das ist einer, wenn er mal sagt, die verlieren irgendwie 2-0, sagt so, jetzt machen wir 50 Liegestütze, dann macht er die einarmig vor, auf zwei Fingern. Er sagt, und bitte nachmachen.
Das und ist du, aber, glaub ich, du auch könntest es aber, ne?
Zwei Finger und einer hält mich, so ungefähr. Geht's. Ja. Aber Schromm ist einer, ich glaube, das ist Vorbildcharakter. Der geht das im körperlichen Bereich vor. Ist, glaube ich, auch gut ausgebildet, lange auch Nachwuchsarbeit im Bayerischen Fußballverband gemacht. Das ist einer, der weiß, wovon er spricht. Und er nimmt die Leute mit, er nimmt sich selbst zurück, sieht dieses Thema unter Haching, dieses gesamte Gebilde, dieses Projekt, rückt er in den Vordergrund. Und ich glaube, das ist letztendlich auch das, was unter Haching dann den Erfolg bringt. Sie gehen auch offen damit um. Die haben ja gesagt, wir haben eine AG gegründet, ne, wir wollen perspektivisch in 2-3 Jahren aufsteigen, muss nicht dieses Jahr sein, kann aber nächstes Jahr, aber wir wollen aufsteigen.
Ja, und vor allem stehen sie ja seit Jahren für guten Fußball, das muss man ja schon sagen. Also unabhängig, also die Bayern, das haben wir letzte Woche schon besprochen, spielen wahrscheinlich den besten Fußball, aber Haching stand lange für spielerisch sehr, 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 sehr guten Fußball, auch dank Schromm. Und du hast es eben auch schon gesagt, mit den ganzen erfahrenen Spielern hier, so Bigalke, Hein, Welzmüller, Endres und so. Das ist schon eine sehr, sehr gute Mischung und der große Vorteil, den Haching halt auch immer noch hat, im medialen Schatten nach oben zu kommen, das bringt schon sehr viel dann. Wenn du nicht immer den Fokus hast, am Wochenende zu gewinnen, Stichwort Braunschweig, musst du immer gewinnen, in Lautern musst du immer gewinnen. Also das hilft dann schon, glaube ich, im Aufstiegskampf.
Das ist der Münchner Anti-Schickeria Familienclub. Da kannst du sonntags mit dem Nachwuchs und dem Golden Retriever dich auf die Tribüne setzen. Mhm.
Ja, und vor allem haben sie aus dem letzten Jahr ziemlich viel gelernt, als sie dann wirklich da mal oben standen nach der Hinrunde und dann in der Rückrunde wirklich fast alles verloren haben. Daraus haben sie, glaube ich, die Lehren gezogen und vielleicht fruchtet es jetzt in dieser Saison.
Ich habe sie ja als einen meiner drei Aufstiegskandidaten genannt, weil ich, was du gesagt hast, ich finde auch, dass sie super Fußball spielen. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Dann der Schromm mit seiner Ruhe und Gelassenheit kann ich dir auch nur recht geben.
Ich wusste am Anfang nicht, wie gierig sind sie auf den Aufstieg. Ich habe gesagt, Haching kann, wenn Haching will. Aber es ist die Frage, wie gierig sind sie? Ich glaube, im Moment müssen sie noch nicht mal gierig sein, weil sie im Moment einfach in der Summe das meiste richtig machen von denen da oben. Duisburg, glaube ich, outstanding, die sind für mich durch.
Das ist genau die, ich scharre schon mit den Hufen noch so ein bisschen.
Endlich, geil!
Nein, die Eindrücke.
Ich fühle mich wie Wagner, ich hab eine Bombe gelegt.
Die Eindrücke aus dem Wochenende mitzunehmen. Ich habe ja eben gesagt, dass die erste Hälfte überragend war. Jetzt muss ich husten. So, dass die überragend war. Aber sie sind eingeknickt und ihr sprecht gerade, habt ihr selber angesprochen, der Faktor Erfahrung, der eine große Rolle spielen kann. Das ist in der Duisburger Mannschaft eben nicht so breit gesät und ich habe das Gefühl, dass sie eben tatsächlich ihre Leichtigkeit bis auf diese erste Hälfte, wo sie stark waren, aber das tut jetzt natürlich weh, dass du richtig gut warst und nichts mitnimmst und aus so einem Spiel nicht die Kurve kriegst und ich sehe Duisburg jetzt doch noch nicht am Ziel, weil du einfach merkst, dass sie die Leichtigkeit verloren haben. Ein Stoppelkamp ist immer noch ein guter, ohne Frage, da ist immer noch alles irgendwie gut. Aber diese Eigendynamik aus der Hinserie, die ist nicht mehr mit dabei.
Vor allem mal Lessen der Top-Teams im Moment. Ingolstadt genauso, 3 Spiele in Folge verloren, ist inzwischen schon, ne? Ja, auch die wackeln.
Wir haben immer gesagt, bei Duisburg auch wenn sie eine sehr junge Abwehr jetzt haben, das spielt nicht so eine große Rolle, die sind schon sehr gefestigt, aber jetzt, wenn du so ein Erlebnis hast, nach einem 2-0 noch verlierst, jetzt fangen die natürlich das Denken an. Und wenn dir dann die Erfahrung hier und da fehlt, dann kann das natürlich irgendwie einen Prozess in Gang setzen, wo Thorsten Lieberknecht jetzt gucken muss, dass er das auffängt. Denn wenn du jetzt den Aufstieg vergeigst, das wäre schon sehr enttäuschend für Duisburg.
Total, zumal du so lange da oben gestanden hast. Wenn du im Sommer das diskutiert hättest, da waren die Ansprüche niedriger, weil sie eine neue Mannschaft gebaut haben. Da hättest du sagen können, komm, das ist ein 2-Jahres-Projekt. Aber nach der Saisonentwicklung, woran ich übrigens wieder merke, gibt es eigentlich eine Mannschaft, die hier mal stetig, kontinuierlich ihren Gang hatte.
Also was sind die schon Haching, oder?
Ja, das stimmt.
Ja, weil sie in der Summe weniger Ausschläge nach oben oder nach unten hatten. Guck mal, Ingolstadt jetzt, das ist ja, wenn die auch in der Hinrunde, wenn die ihre Negativserie hatten, die haben sie ja nicht einfach irgendwie verloren, die haben sie ja selbst zerstückelt. Mit Platzverweisen, mit drumherum, die haben eigentlich immer richtig verloren. Die haben Spiele abgeliefert, wo du gesagt hast, darfst du eigentlich keinem zeigen. Giftschrank, wegschließen. Dann legen die wieder eine Serie hin, spielen Top-Fußball. Dann kommt wieder so ein Punkt wie jetzt, Würzburg war ich da, wo du denkst, um Gottes Willen, was machen die denn da in der zweiten Halbzeit? Oder im Prinzip nach dem 1-0, nach 10 Minuten haben die Spielen eingestellt. Das war, kannst du nicht angucken. Aber gut möglich, wenn die am Wochenende wieder den Schalter umlegen.
Dann kann ich wieder laut Antwerpen rufen. gut, dass Herr Wagner heute nicht da ist. Du guckst in die Abstiegszone. Das nur noch von mir zum Abschluss. Freitagabend, Viktoria Köln gegen Groß Asbach, wollte ich einfach ansprechen. Die spielen eine richtig super erste Hälfte, führen 1-0. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, bitte den Spielbericht anschauen. So ein traumhaft rauskombiniertes Tor habe ich selten gesehen in dieser dritten Liga. Und dann führen die 1-0 und ab der 60. Die hatten seit August kein Heimspiel gewonnen. Da merktest du, also als wenn ihnen langsam einer die Beine zuschnürt, wie alles immer beschwerlicher wurde, wie der Pass aus der Abwehr plötzlich nur noch ein Wegschlagen wurde. Latte Groß Asbach, Großchance Groß Asbach. Also gefühlt stand es schon fast 2-1 für Groß Asbach und die haben sie ins Ziel bekommen. Und aber den Kopf hast du gesehen.
Ja, aber das ist doch auch völlig normal. Ich meine, klar, machst du in der 80. 1-0, dann ist es leicht. Da weißt du, du hast das ganze Spiel darauf hingearbeitet, 10 Minuten zu Feierabend. Du musst dir fast 80 Minuten diese beschissene Führung über die Runden bringen. Du weißt ganz genau, gewinnst du dieses Ding nicht? Ich hast du drei sichere, wichtige, eingeplante Punkte liegen lassen. Natürlich hast du Kopf, das ist auch völlig klar. Aber wenn du es dann ins Ziel bringst, ohne dass du hinterher noch völlig kollabierst oder aus dem Tritt kommst, das ist wichtig. Und das finde ich, das sind wichtigere Siege, als wenn du jetzt, weiß ich nicht mal, irgendwie ein Team, was gerade völlig sich neben sich stehst, schlägst es 3-0. Das ist okay, musst du auch mitnehmen. Aber diese Spiele sind einfach unheimlich schwierig.
Das Tor vorbereitet von Simon Handle.
Ja, ich habe
großer Freund von unserem Podcast.
Super gemacht.
Fan der ersten Stunde. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, Markus, aber ich habe eine Nachricht bekommen bei Instagram von Simon Handle. Ich glaube, unser erster Follower. Grüße deswegen auch an Simon. Servus, eine Bitte. Könnt ihr dem Markus Höhner, den ich sehr gerne mag, sagen, dass ich kein Österreicher bin? Markus, was ist denn da los? Hast du anscheinend gesagt. Er hat sogar...
Ja, dämmert mir jetzt was. Ist er nicht halber Österreicher? Kann er das nochmal klären für sich?
Er isst gern Kaiserschmarrn nach dem Spiel.
Nein, ich bitte ihn einfach, er soll in seiner Familie nochmal rumhorchen. Wenn ich das sage, muss was dran sein.
Vielleicht rufen wir nächste Woche einfach mal an, mal schauen.
Nein, also lieber Simon, wenn ich das gesagt habe und das nicht wahr ist, ich habe es sogar, wenn du, es gibt ja Sachen, Leute sagen dir, das hast du gesagt. Da sage ich, nein, das habe ich nie im Leben gesagt. Es gibt aber auch Sachen wie das, ja, klingt sehr familiär und ich sehe es sogar auf meinem Kaderblatt stehen. Wie es dann dahin gekommen sein mag, kann ich erstmal nicht sagen. Ich werde das ordentlich recherchieren und werde das gebührend gerade rücken. Da kannst du sicher sein.
Er hat sogar einen Beweis mitgeschickt.
Ja, dann ist schnell. Simon Handle, der Österreicher mit...
Ich habe die Stimme erkannt. Das war Fuckert.
Ja. Sind wir durch für heute?
Nein. Noch ein kurzes Lebenszeichen.
Von?
Preußen-Münster.
Ja, was ist denn da los?
Was würde uns der Weggy sagen? Das sind noch 6 Punkte. Die leben.
Wer ist dieser Marco König?
Das große Problem ist
nach 15 Monaten. Das ist der König, der mir den Punkt gebracht hat, weil Weggy falsch getippt hat.
Ja. Das große Problem ist aber, dass alle unten jetzt irgendwie auch dann wieder punkten. Das gibt Münster irgendwie dann doch wieder wenig Hoffnung, dass es irgendwie allen gelingt, offenbar sich nochmal zurückzumelden im Abstiegskampf. Außer jetzt natürlich Asbach und Jena, die sind jetzt abgeschlagen, aber ich glaube auch nicht, dass Halle, Lautern oder Magdeburg noch so weit abfallen, dass sie für einen Abstieg in Frage kommen.
Ich glaube,
und dann bleiben nicht mehr viele übrig.
Also in dieser Liga ist doch alles möglich.
Genau, denn es ist natürlich jetzt nicht so ungewagt zu sagen, ich glaube nicht, dass Münster es noch schafft, aber... So völlig unmöglich, denk mal an Jena letzte Saison, wenn sie jetzt doch den Kick kriegen, wir haben darüber geredet, wer kann da Tore machen, plötzlich beginnt ein Königs zu treffen, vielleicht nehmen die das mit, die Entwicklung von einem, da er in der Kölner Jugend geprägt wurde, Lucas Cueto, war mir immer bekannt und das ist ein super Kicker, wenn der mal losgelassen wird. Und der
weißen Ballett gelernt hat, Entschuldigung.
So ist das und der hat im Moment eine gute Phase, mal gucken, also ich meine, da wir... in allem fast immer falsch liegen, warum nicht auch da?
Ja, vor allem bringen sie ja Konstanz in die Ergebnisse rein. Die punkten ja konstant, klar, die anderen punkten auch richtig viel, aber du hast schon mal diese kleine Pflanze wieder ein bisschen größer bekommen jetzt mit dem Auswärtssieg. Jetzt spielen die montags gegen Rostock. Das ist natürlich auch ein richtiges Brett. Zu Hause müssen sie besser werden, aber der Abstiegskampf lebt, sagen wir mal so. Und es sind Mannschaften da drin, die gar nicht da drin sein möchten.
Ich freue mich aufs Wochenende. Samstag Mannheim, Lautern. Dann Sonntag, wie geht das mit Viktoria Köln weiter? Bringt dieses 1-0 mental was in Ingolstadt? Duisburg in Meppen, das ist für mich so ein Megaspiel. Ja. Fällst du in Meppen, was fast normal ist? Weil Meppen ist so cool zu Hause, gerade gegen die Größeren, die damit überhaupt nicht umgehen können. Kriegt Duisburg da die Kurve, dann Chapeau. Und dann am Montag, was du gerade gesagt hast, das Montagsspiel Preußen-Münster gegen Rostock.
Und vielleicht sprechen wir dann über Hansa Rostock.
Dann noch kurz zum Abschluss. Wer ist denn von euch dann wo zu sehen und zu hören am Wochenende?
Ja, wie schon angekündigt, ich bin Samstag in Mannheim und darf am Montag nach Münster an die Hammerstraße.
Wenn ihr den mal sehen wollt, den Yannick übrigens, das Problem ist, den sieht man da eigentlich nicht. Der hockt immer in diesem Ü-Wagen, der da irgendwo mal rumsteht. Komm doch mal raus, Yannick.
Ja, ich komm raus. Ich wink mal.
Für Selfies.
Weißt du was? Wir machen einfach... LDS im On, ja?
Der V ist ja auch da.
Der V. Er hat ja auch grün im Gefieder, der passt ja nach Münster dort. Die Hammerstraße.
Du hast aber eine Flatrate für Münster auch, ne?
Ich habe eine Flatrate für Münster, ich habe wirklich mal geschaut. Ich hab's ihnen auch schon angedroht, ne? Entweder es liegt an mir, in jeder Hinsicht. Ich habe gesagt, aber wenn wir es schaffen, Straßburger und ich sind, glaube ich, so oft in Münster. Ich habe gesagt, ich möchte, dass der Kommentatorenplatz, das ist ja eigentlich nur ein schlechtes Baugerüst, Entschuldigung, Preußen-Münster. Und ich finde auch, da kann man sich eigentlich richtig einen wegholen. Trotzdem ist er mir inzwischen ans Herz gewachsen. Er ist mein Pfauenhorst. Und ich finde, so soll er dann auch bitte genannt werden, wenn Preußen die Klasse hält.
Kannst du schön tapezieren da.
Pfauenhorst. Ey, das machen wir mit so Federn dort. Das ist der Pfauenhorst.
Markus, wo bist du denn am Wochenende? Gibt's
einen Kaffee da?
Nirgends. Nicht in der dritten Liga unterwegs. Diesmal, wir sind ja powered bei Sport 1 für Sport 1. Zum Beispiel bei Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC Berlin. Da geht's auch lustig zu. Ich lese gerade bei den Kicker-Kollegen. Preetz kontert Klinsmann. Widerlich und unverschämt. Also gute Laune auch in der Fußball-Bundesliga. Und am Wochenende drauf bin ich dann aber wieder auf dem Betze gegen Meppen.
Stark. Dann wünschen wir allen einen wunderbaren Spieltag am kommenden Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder im Audiobeweis.
Dann mit Wagner.